Jo, das will ich sehen. Gedacht, diese kleine Rotzgöre, die da steht, das kennt man ja vielleicht. Das will ich erst mal sehen. Ich hatte früher einen Freund, der hieß Robin. Und Robin und ich teilten die vierte Klasse zusammen. Und Robin kam aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Und wir haben uns auf dem Schulhof, ich weiß gar nicht warum, über den Gottesdienst unterhalten. Und er sagte so, ich glaube nicht an Gott. Wenn ich gleich nach Hause komme und 400 Euro liegen vor der Tür, Mark damals noch, dann glaube ich an Gott. Oder 1 Million Mark, hat er damals noch gesagt. Dann würde er an Gott glauben. Da musste ich so dran denken, das will ich sehen. Was hat das mit dem heutigen Textwort zu tun? Das Textwort für heute finden wir in Johannes 20, in den Versen 24 bis 27. Und bevor ich das lese, kurz ein kleiner Hintergrund. Wo sind wir da in der Bibel? Jesus war tot, er war gekreuzigt und er war noch nicht wieder auferstanden. Und die Jünger waren beieinander. Und plötzlich taucht er dort auf, obwohl die Tür abgeschlossen war. Aber einer von den 12 hat das verpasst und das war der Thomas. Und ich lese das kurz vor. Wo muss ich hin? Da oder dahin? Wo ist der Empfänger? Dort. Ja, jetzt ja. Macht nichts. Yes. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Dieses Mal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Das kann man schlecht lesen, da steht, das glaube ich jetzt nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr an diesem Gesichtsausdruck von dem Gorilla erkennen könnt, was das für eine Art von Reaktion ist. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das soll diese Reaktion ausdrücken. Und wer von euch kann sich vielleicht nicht ein Stück weit, nur ein ganz kleines Stück vielleicht, mit dem Thomas identifizieren? Ich glaube das ja irgendwie alles schon, aber ich könnte jetzt auch mal ein Zeichen gebrauchen oder wieder so ein Lebenszeichen. Vielleicht sitzen hier auch Leute, die sagen, das empört mich. Wie kann er das sagen? Ich komme zu Gott, wie ich bin. Ich glaube, was auch immer passiert. Das stimmt, aber die Wahrheit ist vielleicht auch, dass wir uns nach etwas ganz Bestimmten sehen. Etwas, was wir uns wünschen. Und dann sehen wir plötzlich vielleicht einen Weg dahin und denken wir, boah, das könnte jetzt wirklich wahr klappen, das könnte wahr werden. Und dann entsteht so eine Eigendynamik in uns, wo wir plötzlich vielleicht froh in den Tag gehen und denken, ja, das klappt, pass mal auf, das wird schon irgendwie klappen. Und dann kommt es doch anders. Und dann stehen wir vielleicht zuerst vor einem Rätsel, wie konnte das denn jetzt schiefgehen? Und dann stehen wir vielleicht einen Schritt später vielleicht auch vor einer Enttäuschung. Und dann ist der Weg zum Zweifel und zum Enttäuschtsein gar nicht mehr so weit. Es war so nah dran und dann hat es doch nicht geklappt. Das ist zum Verrücktwerden und dann gucken wir vielleicht wie dieser Affe. Das kann doch jetzt nicht sein. Wer war eigentlich Thomas? Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschlagen und da steht, er, in Klammern Thomas, war ein nüchterner Wirklichkeitsmensch. Wird als nüchterner Wirklichkeitsmensch beschrieben, der zwar fragt, jedoch der erkannte Wahrheit sofort Gehorsam schenkt. Er war alles, nur nicht ungläubig. Er war nur jemand, der vielleicht überzeugt werden wollte. Der nicht zu allem sofort Ja und Amen gesagt hat, der das erst für sich verinnerlichen musste, der erst wirklich im Herzen von etwas überzeugt werden musste, bevor er für etwas einstehen konnte. Er war derjenige, der damals, als Jesus gesagt hat, ich gehe zurück zu Lazarus, gesagt hat, dann gehen wir eben mit ihm und sterben mit ihm. Was hat er gesagt? Kennen wir Menschen, die auch so sind, die nicht sofort mit an Bord sind, die wir vielleicht erst überzeugen müssen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch so einer bin. Hat doch vielleicht ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun. Informatiker sind immer so ein bisschen, das kann ja gar nicht klappen, das wird schon irgendwie schief gehen. Eher so ein bisschen pessimistisch veranlagt. Ich kann auf der einen Seite super, super gut damit leben, dass die Welt in so kurzer Zeit erschaffen wurde. Aber auf der anderen Seite bin ich manchmal so enttäuscht, wenn ich Gottes Weg nicht verstanden habe, wenn ich ihn nicht verstehe. Wenn diese Situation, die ich eben aufgezeichnet habe, wirklich genauso kommt, dann stehe ich manchmal da und frage mich, warum ist das denn jetzt so? Warum konnte das denn jetzt nicht einfach gerade gehen? Es sah doch so gut aus. Es sah doch so vielversprechend aus. Und in dem Moment stelle ich ganz oft fest, ich kann es einfach gerade nicht begreifen. Ich kann es einfach gerade nicht sehen. Und das führt mich zu der nächsten Folie. Es sind heute ein paar mehr. Ich kann es einfach nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Bergen wart, ob ihr schon mal eine Wanderung gemacht habt im Hintergrund. Das kann man ein bisschen schlecht sehen. Gerade sieht man eine Massivwand, eine Bergwand, die im Nebel steht. Und jeder, der auf einer Wanderung schon mal gewesen ist, weiß, dass Nebel ganz katastrophale Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel, weil man den Weg nicht mehr sieht. Oder weil man absolut falsche Entscheidungen trifft. Weil man es einfach nicht sehen kann. Selbst Wege, die in den Bergen nach unten gehen, müssen nicht zwangsläufig ins Tal führen. Und dann, irgendwann, hat man sich entschieden, man nimmt einen falschen Weg, der Nebel lichtet sich und dann wird offenbar, was es eigentlich ist. Und vielleicht kennt ihr diese Begebenheit aus eurem privaten Leben, wenn sich plötzlich der Nebel lichtet und die Realität wird grausam wahr. Zum Beispiel, weil sich ein guter Freund entschieden hat, etwas zu tun, mit dem man überhaupt nicht einverstanden ist. Vielleicht, weil der Ehepartner irgendwas gesagt hat, wo man gesagt hat, das hätte ich nie gedacht. Wir können das ganz beliebig weiterspinnen, diese Kette von Dingen, die wir nicht haben kommen sehen. Und dann ist sie da, die Enttäuschung. Das Ende einer Täuschung nennt man Enttäuschung. Man kann von vielen Dingen enttäuscht sein, von Freunden. Ich habe es gerade schon gesagt, vielleicht von Gemeinde, von Partnern, von Umständen. Gott täuscht uns nicht, oder? Sind wir denn von Gott enttäuscht? Oder sind es unsere Erwartungen, die einfach falsch gezündet haben? Es gibt Erwartungen im Leben, die sind so tief in uns drin, da denkt man, das wird funktionieren. Es gibt gar keinen anderen Weg, dass das funktioniert. Und wenn es dann anders kommt, dann fällt man vielleicht ganz schön tief. Es gibt vielleicht auch hier in diesem Raum heute Leute, die schon ein Kind verloren haben. Und derjenige, der das schon mal erlebt hat, egal ob Frau oder Mann, weiß, dass das auch eine Geschichte ist, die fürchterlich schmerzhaft ist. Wo man vielleicht als Mann daneben steht und seiner Frau eigentlich gar nicht helfen kann. Oder wo die Frau vielleicht bis zum letzten Moment gehofft hat, dass das Kind bleibt und dann klappt es doch nicht. Das ist ja nichts, wo man enttäuscht ist, nicht wahr? Das ist nichts, wo man sagt, ja, wir probieren es einfach nochmal und dann läuft das schon wieder. Das ist etwas, was einen in Mark und Bein erschüttert, nicht wahr? Und kaum ein Satz verletzt mehr als, ich lese mal ein paar Sätze vor, die man uns damals gesagt hat, ihr könnt es nochmal probieren. Oder der beste Satz war, fahrt doch mal richtig in Urlaub. Dann klappt das schon. Der Druck muss raus. Macht euch nicht so einen Kopf, lasst locker. Oder auch, Gott hat einen Plan. Natürlich weiß man das. Natürlich weiß man, dass Gott einen Plan hat. Natürlich wusste Thomas, dass Jesus sein Erlöser ist, aber er war tot für ihn in diesem Moment zunächst. Für ihn ist alles zusammengebrochen. Und dann kann man das schon verstehen, dass man sagt, ich muss es sehen. Es reicht mir gerade nicht, dass du mir das sagst, einer von den anderen Jüngern. Es reicht mir gerade nicht, dass ihr mir erzählt, dass ihr den Herrn gesehen habt. Ich muss es selber begreifen, ich muss das sehen. Und an dieser Stelle möchte ich kurz anhalten, absolute Typsache. Ist das nicht toll, zu sehen, was für unterschiedliche Typen in der Bibel vertreten sind? Wir haben da Rebellen, wir haben Zweifler, wir haben die in sich Gekehrten, wir haben Strategen und Menschen mit Herz. Und sie alle sind willkommen beim Herrn. Mehr noch, er hat sie zu seinen Freunden erklärt. Und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung, dass selbst wenn ich manchmal enttäuscht bin und traurig oder vielleicht auch wütend, dass Gott trotzdem sagt, du gehörst aber trotzdem zu mir. Auch wenn du das gerade vielleicht nicht begreifen kannst, dass das jetzt gerade nicht funktioniert hat. Und das nimmt mir Druck. Das nimmt mir den Druck, dass ich kein religiöser Überflieger sein muss. Das nimmt mir den Druck, dass ich immer überall richtig entscheiden muss, immer mich richtig verhalten muss. Wir hatten diese Woche Elternsprechtag in der Schule und ich wusste, das läuft nicht zwischen meinem Sohn und der Mathelehrerin. Ich wusste das. Also jeder, der Kinder hat, weiß, wie das so ist zu Hause. Ja. Wir wissen auch, wer der Schuldige in der Gleichung ist. Ja, es ist auch egal, wen du fragst. Fragst du die Seite, es ist immer die andere Seite, das ist ganz klar. Und ich hatte noch so ein paar andere Schmarkazien in meinem Privatleben, wo ich sage, der Eimer war voll. Noch ein Tropfen und es war leider der Elternsprechtag, wo der Eimer übergelaufen ist. Ich habe in diesem Gespräch ganz klar gesagt, wie ich das alles finde und was ich erwarte. Und dann bin ich da rausgegangen. Erstmal war Stille dann, wir saßen dann im Auto und meine Frau sagte, das war nicht gut. Das kannst du so nicht sagen. Ich sage, ich war nicht unhöflich. Nein, warst du nicht, aber du warst zu direkt. Hin und her, hin und her, hin und her. Ich habe mich entschuldigt am Schluss. So bin ich halt. Bin ich deswegen jetzt ein schlechter Christ? Oder bin ich deswegen jetzt ein schlechter Mensch? Und so habt ihr vielleicht auch etwas in euch, wo ihr sagt, das kann ich an mir gar nicht leiden. Das kann ich an mir überhaupt nicht akzeptieren. Und menschlich gesehen ist das vielleicht auch ganz, ganz schwierig. Aber es ist eine absolute Typsache. So wie du bist und so wie ich bin. Und trotzdem sind wir willkommen beim Herrn. Jetzt wird es aber Zeit, endlich zu glauben. Drück auf den Knopf und es funktioniert. Und für Thomas ist das knallharte Wahrheit geworden. Denn er hat dieses Erlebnis gehabt. Jesus ist für ihn wiedergekommen. Er konnte ihn sehen, er konnte ihn berühren. Aber was ist mit uns? Können wir trotzdem glauben, dass Gott das Beste für uns will? Das führt uns ja an eine Grenze, nicht wahr? Wenn wir jetzt nochmal an das Thema Fehlgeburt zurückgehen, das ist ein krasses Beispiel, das gebe ich zu, aber wir kommen halt in diese krassen Beispiele. Dann zu glauben, dass Gott trotzdem das Beste für mich will, ist das so einfach? Kann man das einfach so machen? Das habe ich mich gefragt. Und ich finde, dass unser Glaube in dieser Zeit ziemlich angefochten ist zurzeit. Nicht, weil es Menschen gibt um uns herum, die nicht glauben. Das gab es vielleicht immer schon. Wie der Robin in der 4. Klasse. Ich glaube, wenn ich 1 Million Mark vor der Tür finde. Nein, aber es ist noch etwas anderes dazugekommen in den letzten Jahren. Das ist der Hass auf Religion. Wie, du gehst zu so einer Gruppe? Bist du so ein Gehirngewaschener? Wie finanziert ihr euch denn eigentlich? Das ist immer die erste Frage. Und wir stehen in dieser Zeit und sind ganz schön angefochten. Und haben vielleicht dann trotzdem auch Enttäuschungen. Oder Dinge, von denen wir geglaubt hätten, dass sie anders ausgingen. Und ich glaube, dass die große Wahrheit über unsere Pläne ist, dass wir nicht wissen, ob sie wirklich gut für uns sind. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe 2018 habe ich mich bei einer Firma beworben. Ich habe vorher viele, viele Jahre in Düsseldorf gearbeitet, bin immer fröhlich mit dem Auto da jeden Morgen hin und irgendwann habe ich gesagt, das reicht, das geht nicht mehr. Und dann wollte ich hier eine Firma haben, wo ich arbeite. Und wie das so ist, sonntags morgens im Gottesdienst kam jemand hinterher nach zu mir, ey, du kannst doch da arbeiten. Ich so, ja, voll geil, gute Firma. Erstes Bewerbungsverfahren, nö. Zweites Bewerbungsverfahren, nö. Ich war schon richtig weit. Zweites Gespräch und so. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat. Erstes Gespräch ist immer, man schnüffelt so ein bisschen. Zweites Gespräch ist, ja, können Sie das schon alle vorstellen. Zweimal habe ich das hinter mir gehabt, bei der gleichen Firma. Und als dann die zweite Absage kam, ich schwöre es euch, ich war echt enttäuscht. Wir spulen das Ganze jetzt ein bisschen vor. Ich habe in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Internetplattform, da kann man gucken, wie die Leute, die die Firma verlassen haben, die Firma bewerten. Und ich habe über die Zeit immer so ein bisschen reingeguckt und die Firma, die sank immer schlechter ab. Und das gipfelte jetzt, 7 Jahre später, darin, dass ich letzte Woche von einem Mann gehört habe, in meinem Alter, der zum Arzt gegangen ist und gesagt hat, er möchte sich das Leben nehmen, weil er in dieser Firma nicht mehr zurechtkommt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das kann Zufall sein, aber für mich, ich hatte dieses Beispiel eigentlich nicht vorbereitet. Ich hatte das, was hier draufsteht, das stand schon fertig, das war klar. Aber es ist diese Woche über uns hereingebrochen, dass ich das mitbekommen habe. Für mich war das so ein Punkt, was ist denn gut für dich? Und ich weiß, dass ich jemand bin, wenn ich da einmal angefangen habe zu arbeiten, dann buddel ich auch so lange, bis es nichts mehr zu buddeln gibt. Und ich nehme euch mit in eine ganz aktuelle Situation, wo es für mich Zeit wird, das zu glauben. In meinem Job muss ich immer viel nach vorne gucken, eigentlich immer so 1 bis 2 Jahre. Man muss sich Pläne machen, Pläne schmieden. Und mein Chef kam zu mir und sagte, mach dir doch mal einen Plan. Und ich so, ja, er hat mich gefragt, dann kann ich mir ja was wünschen. Und dann habe ich mir den ersten Programmpunkt aufgeschrieben, den zweiten, den dritten und es gab ungefähr 5 Punkte auf dieser Agenda und wir hatten ein großes Meeting in Dortmund, haben uns getroffen. Erster Punkt, Haken dran, machen wir so, yes. Zweiter Punkt, yes. Ich kürze es ab, beim letzten Punkt haben wir nicht drüber gesprochen. Und ich denke, ja, okay, das wird schon klappen. Ne? Da ist es wieder, das wird schon irgendwie klappen. Ihr könnt es euch denken, am nächsten Morgen nimmt er mich beiseite. Alex, ich möchte gerne mit dir eine Runde durch Dortmund spazieren gehen. Ich denke, so klar, machen wir. Läuft nicht. Er hat zu mir gesagt, wir können das alles so machen, nur der letzte Punkt, der dich betrifft, das findet nicht statt. Das können wir nicht machen. Das geht nicht. Und ich stand da in Dortmund, die bauten gerade ihre Weihnachtshütten auf, wegen dem Weihnachtsmarkt und so weiter. Und mir verging so richtig die Laune auf Lichter, Glanz und Zimtgeruch. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der hat mir doch jetzt nicht gerade erzählt, dass alle Sachen wahr werden. Nur dieser eine Punkt, der mir am wichtigsten ist, der kommt nicht zur Tagesordnung. Was ist gut für mich? Was ist richtig für mich? Was ist gut für dich? Was ist richtig für dich? Wir haben dann eine ganz klare Vorstellung, was richtig und gut ist. Und wie das dann so ist, man spricht dann vielleicht mit seiner Mutter am Telefon. Ich sage, Mama, ich bin stinkesauer. Und ich möchte gerne jetzt Gewissheit von Gott haben, dass das jetzt hier gerade kein weltlicher Unfall ist, dass das jetzt hier nicht einfach so ein blöder Zufall ist, sondern ich will, dass er da dran ist. Und meine Mama kommt aus dem Rheinland, aus Düsseldorf. Und das Einzige, was sie sagt, ist, so, da brauchst du Geduld. Das war nicht das, was ich wollte. Schon wieder nicht. Ich wollte, dass sie mir gut zuredet und dass sie sagt, das wird schon werden. Aber was wird denn dann genau? Gut, dass sie es nicht gesagt hat. Du willst Gewissheit und bekommst Glaube. Wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Wir kommen nicht daraus, das zu glauben, dass Gott das Beste für uns will. Auch wenn wir das gerade vielleicht, so wie ich gebe es zu, wenn ich das gerade echt nur schwer wahrnehmen kann. wo ich das glaube aus Gehorsam heraus, weil ich weiß, dass er mein Herr ist. Das passiert. Und das, obwohl ich dafür gebetet habe. Und ihr kennt vielleicht selber Dinge, für die ihr gebetet habt, die dann doch nicht gekommen sind. Du hast eben gesagt, dass Gott nie zu spät kommt und ich unterstütze diese These. Es gibt dieses Lied, ein Gott, der das Meer teilt. Kennt ihr das? Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät. Und das gibt mir ganz viel Kraft in dieser Zeit gerade. Weil es auch Dinge gibt, die ich mir wirklich, wirklich, wirklich doll wünsche. Dass sie sich entwickeln, dass ich sehen kann. Dass ich wie Thomas vielleicht die Hand da drauf legen kann und sagen, ja, es ist wahr. Aber wir wissen auch aus der Historie, dass Gottes Pläne immer gelingen. Es mag zwar immer wieder Umwege geben und immer wieder, ja, wie soll ich das sagen, Dinge, von denen wir sagen, das war jetzt nicht gut oder das habe ich mir ganz anders gewünscht, aber sein Plan gelingt immer. Und das ist in letzter Konsequenz auch ein super Anker, an dem man sich festhalten kann, weil man nämlich dann sagen kann, ein Gott, der nie zu spät kommt, kommt ja, der Umkehrschluss ist, er kommt immer pünktlich. Ich kann mir Zeit lassen, auch wenn alle sagen, jetzt. Schrecklicher Moment, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, eBay, noch von früher. Oh doch. Da gab es ja immer diesen Counter, ne? Der von ist ja egal, der hat von einer bestimmten Zeit runtergezählt, 3. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment noch fühlt, wenn ihr sagt, enter, gebe ich jetzt noch ein Gebot ab oder drücke ich jetzt, warte ich jetzt. Diese Drucksituation, die müssen wir mit Gott nicht haben, weil ich weiß, er kommt nicht zu spät. Und somit war die Vorbereitung auf dieses Textwort für mich auch ein Stück weit heilsam, weil ich das abgeben konnte. Ich habe noch keine Antwort darauf, wie das jetzt weitergehen soll. Ich habe zu meinem Chef auch gesagt, ich habe Angst vor dem 1. Januar, weil dann geht es wieder alles von vorne los, diese ganzen Unsinnigkeiten von Plänen und so weiter und so fort. Aber er hat mir schon zu verstehen gegeben, dass es irgendwie laufen wird. Irgendwie. Und deswegen, heute Morgen, wenn dort steht, zweifle nicht länger, sondern glaube, dann ist das für mich gerade in diesem Moment, und vielleicht kennt ihr das auch, ein Stück weit Gehorsam. Dann tue ich das, weil er das gesagt hat. Nicht, weil ich das gesagt habe. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und ich war schon immer mein ganzes Leben ein Mensch, der Schwierigkeiten mit Autorität hatte. Das gebe ich gerne zu. Vor allen Dingen, wenn ich die Autorität nicht anerkannt habe. Aber diese Autorität, die hat nur er. Und wenn man das mal so sieht, dann ist das eine Art Aufforderung für mich. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Er sagt, Alex, zweifle nicht länger, sondern glaube. Und das hat mich ziemlich erschüttert, weil ich ja schon auch irgendwie ein Mensch bin, der von sich denkt, dass er viel mit Gott unterwegs ist. Und wie verrückt ist das, dass man sich als Christ trotzdem immer wieder sagen muss, vielleicht zweifle nicht, sondern glaube. Das hat mich getroffen. Aber vielleicht war das genau der Kick, den ich brauchte in diesem Moment jetzt, damit ich hier von diesem Beispiel erzählen konnte. Und dem Ganzen nochmal eine neue Perspektive zu geben und zu denken, das bin jetzt nicht ich, der das sagt, sondern das ist der Schöpfer, der sagt, fang jetzt wieder an zu glauben. Das ist was anderes, als wenn das meine Mutter zu mir sagt oder mein Chef. Und das hat mich sehr bewegt am heutigen Morgen. Das hat auch einen Impact auf meinen Verstand. Es gibt so viele Dinge, die meinen Verstand übersteigen. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Wenn man in den Sternenhimmel guckt, dann vermutet man, ich finde das Wort vermuten so lustig, dass es circa 70 Trilliarden sichtbare Sterne gibt. Also wenn du oben auf dem Berg stehst, ist alles dunkel und du guckst in den Sternenhimmel, geht man davon aus, dass das 70 Trilliarden Sterne sind. Das sind 22 Nullen. Das ist viel. Der schnellste Computer der Welt kann pro Sekunde 1,1 Trillionen Rechenoperationen durchführen, also 1 plus 1, 1 plus 2 und solche Sachen. Das ist eine Zahl mit 18 Nullen. Die Flügel eines Kolibris schlagen 80 Mal pro Sekunde und Gott liebt mich. Manchmal ist das für mich auf derselben Ebene wie eine Zahl mit 22 Nullen. Es ist nicht zu verstehen, aber es ist so. Gott geht über unseren Verstand weit hinaus. Und das bedeutet ihm auch, dass wir ihm folgen, ohne es zu sehen, wie dieses Bergmassiv. Und das bedeutet, dass ich Ja zu ihm sage, einmal gesagt habe, und dass das bedeutet, dass ich ihm hinterhergehe, auch wenn ich das Ziel nicht sehen kann. Und dabei lernen wir ihn kennen. Und das ist manchmal herausfordernd, das stimmt. Aber er weiß, was das Beste für uns ist. Er weiß, was du wirklich brauchst. Und das will ich annehmen, immer wieder neu. Und er sagt zu mir, zweifle deswegen nicht länger, sondern glaube. Und ich möchte schließen mit dem letzten Teil des Textwortes, wo steht, da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Amen.